Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit dem Musiker Fabio Lentini. Als Teenager erhielt Fabio sehr viel Aufmerksamkeit, allerdings mehr oder weniger unfreiwillig, unvorbereitet und überwältigend. Nun startet er nochmal neu seine Karriere als Solokünstler. Ein anstrengender Prozess, den Fabio aber auch als große Chance betrachtet. Im Backstage-Podcast erzählt er sehr persönlich von seinen Erfahrungen und seinen Songs, in denen es unter anderem um Liebe, das Leben, Kindheit und den Tod geht. Wir sprechen über langwierige Akquise, Musik in verschiedenen Sprachen, das Sammeln schöner Momente und den Wunsch, einfach mal stehen zu bleiben und im Jetzt zu leben. I know I don't have nobody, can heal me while floating through the restless of the sea. Weightless drifting on waves without a destination, far away from civilization. Yeah. Hallo Fabio.
Hi Leni.
Schön, dass du da bist. Freue mich, dich kennenzulernen.
Ebenfalls. Ich freue mich auch sehr, dich kennenzulernen.
Musik gehörte bei dir schon immer zum Familienalltag. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das so war für dich als Kind? Was habt ihr in der Familie Musikalisches gemacht?
Mein Vater hat früher Geige gespielt. Damit hat es eigentlich angefangen, dass wir damit in Kontakt gekommen sind. Meine Eltern kommen auch ursprünglich aus Sizilien. Da kam dann direkt die Verbindung zu sizilianischer Volksmusik. Das wurde dann aber nach und nach gekreuzt sozusagen mit Klassikern wie Falco. Wir hatten viel Falco, viel Zucchero, also auch italienische Musik. Und mein Vater, der hat früher getanzt im Rock'n'Roll und Boogie-Woogie-Bereich, weshalb dann da relativ schnell die Verbindung kam. Der wurde sogar Weltmeister damit.
Wow.
Ja.
Krass, okay.
Ja, der wurde Weltmeister im Jahr 2007 im Formationstanz Boogie Woogie. Also ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, aber so Mini the Moocher, Blues Brothers, so zu der Musik. Also richtig cool und das hat mich natürlich als Kind schon mitgenommen. Die haben das dann auch gefördert, also mein Bruder, der durfte Klavierunterricht nehmen, bei mir war es der Gitarrenunterricht. Und so war das eigentlich von Anfang an schon klar, in welche Richtung das bei uns gehen könnte.
Dein Bruder ist ja auch immer noch in deiner Band sozusagen, ne? Also mit dem machst du auch musikalische Projekte.
Genau, also Alessandro, der ist schon auch maßgeblich beteiligt an meiner EP, die ich gerade nach und nach veröffentliche. Das macht natürlich mega Spaß. Es ist mein Bruder. Wir haben ein tolles Verhältnis, ein außergewöhnliches Verhältnis und können dann auch noch unsere Leidenschaft zusammen ausleben. Heißt, Alessandro komponiert mit und leistet da einen entscheidenden Beitrag.
Cool. Ich finde das total schön, weil ich auch einen großen Bruder habe, mit dem ich viel zusammen mache. Wir haben auch ein sehr enges Verhältnis. Wir haben auch schon zusammen gearbeitet. Und Geschwister ist ja auch eine Beziehung, die hat man, wenn man Glück hat, sein ganzes Leben. Das ist eine unglaublich lange, intensive Beziehung, weil man ja auch miteinander aufwächst, ne? Und wenn man es dann noch schafft, so dass das eine schöne Beziehung bleibt und dass man dann sogar miteinander noch kreativ ist, das finde ich sehr wertvoll.
Also ich kann das nur so bestätigen, weil natürlich lernt man im Verlauf Menschen kennen, die sich mit ihren Geschwistern nicht verstehen und es ist total normal. Also man kann sich nicht mit allen Menschen total gut verstehen und auf einer Wellenlänge sein. Allerdings habe ich oder wir haben das Glück, dass es halt bei uns so ist und dann auch in Themen, also in Musikthemen zu gehen, gerade mit meinem Bruder, das macht dann schon unheimlich Spaß. Also das ist nicht nur das Abhängen, das Chillen, sondern dann sagen wir halt, okay, hey, lass mal bitte ans Klavier setzen und was ausprobieren und das wäre doch cool und das wäre doch geil und hier noch ein Tonartwechsel und da musst du tiefer singen. Also es macht schon mega, mega Spaß und ich glaube, viele Musikerinnen und Musiker wissen, dass sobald ein vertrautes Verhältnis da ist, dass dann auch automatisch die Leistung nach oben geht. Also wenn man sich wohlfühlt, dann ist das Ergebnis einfach auch dementsprechend besser.
Ja, absolut. Wie ging es dann bei dir los? Du hattest jetzt von Gitarrenunterricht gesprochen. Du warst auch dann, glaube ich, in Schulbands unterwegs.
Also es war erstmal ganz klassisch. Ich habe E-Bass irgendwann gespielt. Die Realschule damals wollte eher einen Bassisten haben. Da habe ich mich dann überreden lassen. Hab dann ein paar Jährchen E-Bass gespielt in der Schulband und war relativ jung, als ich dann zu den Älteren durfte. Und da habe ich dann halt immer so für mich mitgesungen. Das waren dann halt so Songs von Green Day beispielsweise. Da habe ich mitgesungen und irgendwann mal meinte einer neben mir so, hey, das hört sich ganz gut an. Und bis dahin war das für mich alles nur so, ja, sehr unwahrscheinlich, dass ich jemals eine Bühne irgendwie tatsächlich betreten werde. Ich meine, klassischer Duschensänger als Kind und Jugendlicher, Mama und Papa sind weg, Bruder sind weg, alleine zu Hause. Na gut, dann kann es auch nicht peinlich werden. Also und so ging's los und dann hat mich der Kollege neben mir auf die Bühne geschickt. Und dann wurde ich relativ schnell der Sänger dieser Schulband. Ja, im Anschluss gab's einige Geschichten, die irgendwie zu mir gehören. Also es ist irgendwie das ewige Thema. Ich red nicht so gerne darüber, aber ich habe mittlerweile erkannt, dass es einfach ein Teil meines Lebens ist. Auch wenn ich es nicht mehr so machen würde. Ich bin dann mit 17 Jahren, habe ich mich bei Deutschland sucht den Superstar angemeldet.
Ach so.
Genau. Und kam da relativ weit. War aber total jung. Ich hatte gar keine Ahnung, was da eigentlich passiert. Und war natürlich nicht so der Reality-Typ. Und klar, natürlich ist es eine Gesangsshow, aber ich glaube, ich muss jetzt nicht betonen, dass es auch sehr Reality-basiert ist,
ja.
Das Format. Und das schnallt ja ein 17-Jähriger nicht. Also ich habe nicht,
ja.
Ich wusste nicht, was ich da tue. Dementsprechend war es danach eine sehr rasante Zeit mit natürlich viel Musik, aber wirklich Struktur dahinter war da nicht. Ich war ja noch ein Kind. Hab dann dementsprechend meine Fachhochschulreife beendet und hab auch irgendwann einen Beruf erlernt, den ich ganz normal ausgeübt habe und auch sehr, sehr mag. Ich bin Heilerziehungspfleger und hab dann gemerkt, dass ich dann doch wieder intensiver Musik machen will, nachdem das Ganze abgeflacht war. Und hab mir dann versucht, das Ganze wieder mit einer Band aufzubauen. Und das hat auch ganz gut geklappt über die letzten Jahre, semi-professionell. Da sind auch mehrere Werke entstanden. Und nun habe ich mich dazu entschlossen, alleine weiterzumachen. Alleine mit Gastmusikerinnen und Gastmusiker meine eigenen Projekte realisieren und vor allem meine eigene Musik zu machen.
Wow, jetzt hast du mal so einen Rundumschlag schon gemacht. Ich würde gerne noch mal ein Stückel zurück, weil mich das jetzt gerade interessiert. Du meintest, das war eine rasante Zeit nach der Deutschland sucht den Superstar-Geschichte. Heißt es, du bist irgendwann rausgeflogen, hattest dann aber schon Aufmerksamkeit bei dir durch diese Sache oder war das so ein richtiger Absturz oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich hatte auf jeden Fall jede Menge Aufmerksamkeit danach. Ich war halt ziemlich jung und ich habe halt nicht verstanden, was da passiert danach. Ich meine, man wird überall erkannt, man hat keine Privatsphäre mehr.
Ach, so krass war das.
Ja, als 17-Jähriger ist es sehr überwältigend. Nach und nach habe ich mich auch immer mehr zurückgezogen davon und auch von der Musik und hatte dann auch irgendwann teilweise die Schnauze voll, weil ich konnte einfach auch nicht den Vorteil daraus ziehen, den man vielleicht 5, 6 Jahre älter, also vielleicht in einem anderen Alter daraus hätte ziehen können. Das heißt, die ganzen Kontakte von damals und so, die habe ich alle nicht gepflegt. Also ich war einfach schlicht und ergreifend damit überfordert, was da gerade alles passiert.
Ja.
Ich bin dorthin gegangen, weil ich wissen wollte, ob ich singen kann. Ich hatte die kindliche Illusion, vor Dieter Bohlen zu stehen, der mir dann sagt ja oder nein. Der hat dann ja gesagt, was mich natürlich damals sehr gefreut hat, und die anderen haben auch ja gesagt, und dann ging es tatsächlich bis Kuba, also unter die letzten 25 war ich mit dabei. Und dann wurde ich entlassen.
Ja, das ist schon eine krasse Welt da und wirklich sehr gefährlich für junge Menschen, die, wie du sagst, das alles noch gar nicht begreifen können und was da hinten dran steht und darauf nicht vorbereitet werden, nicht ausgebildet sind dafür, damit umzugehen. Also schwierig, ja.
Absolut schwierig. Also ich kann nur sagen, es war eine schöne Zeit. Es gehört zu meinem Leben dazu. Es ist nicht so unbedingt, dass ich, also ich hatte auf jeden Fall Probleme, damit umzugehen, dass ich es getan habe. Da mache ich gar kein Geheimnis draus, und das hat mich auch wirklich viel Kraft und viel Reflexion gekostet, also wirklich Jahre später ein kleines Traumata aufzuarbeiten. Aber mittlerweile ist es mir egal, weil, also ich denke, dass ich alleine mir am meisten Sorgen und Kopf darüber mache. Viele finden es cool, selbst Leute, die jetzt keinen Bezug dazu haben. Ich selbst habe gar keinen Bezug mehr zu sowas. Aber mir war eigentlich nur eins wichtig, dass, wenn man mich googelt, dass man nicht nur Sachen von damals findet. Und umso mehr ich jetzt gerade selber Musik mache und neue Sachen bringe, desto weniger stößt man auf den alten Schinken. Also das entspannt mich. Das heißt, die Kurve zwischen damals und heute, das stellt mich dann doch wieder zufrieden. Wenn das jetzt nicht weitergegangen wäre mit Musik, wenn es da irgendwann einen kompletten Cut gegeben hätte, huiuiui, das wäre dann schon sehr, sehr unbefriedigend gewesen.
Mhm. Das wäre nämlich auch das gewesen, was ich jetzt rückgemeldet hätte zu der Geschichte. Du hast was gelernt. Definitiv. Ja. Und hast ganz viel mitgenommen und bist jetzt ganz woanders und kannst jetzt dein eigenes Ding machen. Und das gehört dann wohl anscheinend zu deiner Reise mit dazu, ja, diese Erfahrungen.
Definitiv. Ich habe auch gar keine Credits mehr, also von der damaligen Zeit. Es ist wirklich ein Wiederaufbau. Es ist einfach komplett von null. Es ist, mit Verlaub, wenn ich das so sagen darf, hier in dem Podcast, also es ist schon Scheiße fressen. Es ist wieder komplett von null. Ich möchte aber auch durchgehen. Also es ist nicht so, dass ich mich darüber beschwere, dass es wirklich von null ist. Es ist so, dass ich das als eine riesen, riesen Chance betrachte.
Ja. Das heißt, du hast dann deine Band aufgebaut und warst da, glaube ich, 7 Jahre lang jetzt mit dieser Band unterwegs, bevor du jetzt gesagt hast, du willst es solo versuchen.
Ganz genau. Also es waren insgesamt 7 Jahre, hat als Duo angefangen, war auch ziemlich cool, hat sich dann halt entwickelt. Der eine ist gegangen, der andere ist dazugekommen, bis es dann eigentlich eine ziemlich feste Konstellation war. Und das Schöne ist, dass die Jungs von der Band mir halt erhalten geblieben sind und auch andersrum. Bedeutet, dass sich die Jungs an der Produktion der EP maßgeblich mitbeteiligen. Der Yoshi, das ist der Drummer der Band, der produziert die ganze EP mit, der macht den ganzen Mix. Der Gitarrist unserer Band ist der Leon, der hat jetzt zum Beispiel beim kommenden Song, welcher nächste Woche am 4.4. erscheint, das ist ja schon diese Woche.
Naja, und wenn diese Leute das hier hören, ist das auch schon eine Weile her wiederum.
Natürlich, natürlich.
Ja. Zeit in einem Podcast ist immer ein bisschen schwierig, ja.
Stimmt, natürlich. Also der Song, der letzte Song, der erschien, da ist der Leon.
Genau, sehr gut.
Als Gitarrist maßgeblich mitbeteiligt, weil sein super schönes Solo mit eingespielt wurde. Und da bin ich echt sehr, sehr dankbar und freue mich und hoffe, dass es den Leuten genauso sehr gefällt, wie es uns auch gefällt.
Lass uns mal noch über deine Stimme reden. Hattest du auch Gesangsunterricht?
Ich hatte eine Zeit lang Gesangsunterricht. Das war auch notwendig. Also das ist ja eigentlich auch wieder ein kleines Ausholen zu damals. Ich wusste gar nicht, was ich da mache. Also die Töne treffen, ja. Aber irgendwelche Verzierungen singen oder halt technisch irgendwie versierter sein, da hatte ich keinen Plan. Daher auch wieder Dank an meine Eltern. Ich meine, ich hatte ja da, ich war ja noch ein Jugendlicher, da war ja kaum Geld da. Von meiner Seite aus haben meine Eltern mir den Gesangsunterricht ermöglicht. Mhm. Und das habe ich dann auch 2-3 Jahre gemacht. Und seitdem nicht mehr, aber ich denke, dass ich immer wieder daran arbeite, vor allem in letzter Zeit. Also seit ich mich halt entschieden habe, dass ich es wissen will, dass ich nochmal aufs Ganze gehe mit der Musik, arbeite ich viel an meiner Stimme. Auch manchmal ziemlich passiv. Das heißt, ich gucke mir, ein großes Hobby von mir ist eigentlich Live-Konzerte anschauen, also entweder wirklich live oder halt auf YouTube. Sind dann meistens irgendwelche älteren Geschichten, die ich mir anschaue und da wirklich mal darauf achte, wie singt er diesen Ton, wie rundet sie den Ton ab und so weiter und so fort. Das heißt, ich gucke mir da wirklich auch Techniken ganz genau an, höre dann explizit auf die Vocals und versuche das dann natürlich in meinen Standard mit einzuintegrieren, parallel natürlich auch meinen eigenen Stil mitzufinden.
Das ist ja spannend, das habe ich so noch nie gehört, dass das funktioniert, weil jede Stimme ist ja sehr verschieden, jeder Körper funktioniert anders und dass man dann etwas hört und das für sich selber auf seine eigene Stimme münzt, nur durchs Hören, das finde ich sehr abgefahren.
Ja, das ist irgendwie das Lentini-Syndrom. Wir sind nicht so die... Wir haben, also ohne jetzt ein bisschen anzugeben, das kommt auch von meinem Vater, also wir haben irgendwie ein sehr gutes Gehör. Also Alessandro beispielsweise, der ist auch echt, also der ist da noch viel, viel besser als ich. Der hört irgendwas und ich weiß nicht, der checkt direkt, wo er ist, wo wir sind, in welchem... welche Töne da gerade gespielt werden und wir sind da beide eher so mit Hören statt Noten. Und wenn jetzt zum Beispiel Zucchero singt mit Luciano Pavarotti, dann kann ich halt schauen, okay, Zucchero singt im Rock-Pop-Stil, Pavarotti natürlich im natürlich Operngesang. Wie finde ich zum Beispiel eine Mitte, wenn ich einen Song machen will, der jetzt irgendwas zwischen Rock, Pop und Oper ist? Dann versuche ich schon zu schauen, okay, wie macht Pavarotti das? Wo nimmt er die Luft her und wie macht das Zucchero? Wie geht er jetzt von seiner Bruststimme in die Kopfstimme rein am Ende? Wie klingt er aus? Das gucke ich mir schon genauer an und klar, man kann mir jetzt da Kopie oder irgendwas vorwerfen, aber ich meine, das Rad muss man echt nicht neu erfinden. Man darf sich auch gerne von anderen Künstlerinnen und Künstlern inspirieren lassen.
Absolut, ja, ja. Ich glaube, deine Stimme wird ja auch gut wiedererkannt, ne? Du hast ja so einen ganz bestimmten Ton, so eine Rauigkeit drin, dass man direkt sagen kann, ah, das ist der.
Ja, das, also Gott sei Dank hat sich's als was Gutes erwiesen. Tatsächlich ist schon so, dass ich einen Wiedererkennungswert habe. Das liegt einfach daran, dass die Stimme je nach Tonlage, je nach Song, je nach Sprache, was total spannend ist, sehr kratzig sein kann und rauchig. Mhm. Das ist schon total interessant, weil ich glaube, keiner oder keine Künstlerin ist irgendwie jetzt schon vollkommen. Das heißt, ich glaube, wir verändern uns dauerhaft, werden besser. Also ich gehe mal von besser aus. Und daher ist es total spannend zu erkennen, dass beim italienischen Song die Stimme so klingt, beim spanischen Song die Stimme so klingt, beim englischen Song die Stimme ganz anders wieder klingt. Manchmal check ich's selber nicht. Das kommt auch ganz drauf an, wie heiß der Ofen gefahren wird. Dann kann's schon mal sein, dass es sehr, sehr, sehr rau wird. Tatsächlich war das schon so, als ich angefangen habe mit Musik. Also das Schnattern und das Raue war schon immer da. Es hat sich dann einfach ausgeprägt. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich immer in verschiedenen Stilen Verschiedenes auch stimmlich zeigen kann.
Mhm. Bei Sprache spricht man, glaube ich, vom Sprachsitz, habe ich mal gehört, dass verschiedene Sprachen unterschiedlich im Mund sitzen. Also amerikanisches Englisch zum Beispiel sitzt sehr weit hinten und es ist eine sehr breite Sprache, während Französisch zum Beispiel weiter vorne sitzt im Mund und deswegen es immer diese Ü- und Ö-Laute gibt und sowas. Und ich glaube, das macht auch ganz viel dann mit dem Singen. Also dass, wenn man eben zum Beispiel auf Französisch singt, dass was völlig anderes ist als auf Englisch, weil es da ganz andere Mundbewegungen und Laute für braucht.
Das klingt total plausibel. Also wie schön, dass du das jetzt so auf den Punkt gebracht hast, weil mit der Wissenschaft dahinter habe ich mich noch nicht befasst. Es ist mir einfach aufgefallen. Beispielsweise bin ich zweisprachig aufgewachsen mit Deutsch und Italienisch und muss aber sagen, dass im Laufe meines Lebens irgendwann Spanisch dazu kam und mir Spanisch leichter fällt als Italienisch. Also ja, total verrückt. Trotz dass das kindlich so verankert ist, das Italienisch, muss ich sagen, dass das Spanische mir leichter von den Lippen kommt. Und auch bei Musik, wenn ich ganz ehrlich bin, fühle ich mich am freisten und am lockersten auf Spanisch. Und habe das Gefühl, also für meinen Geschmack, dass die Töne sauberer sind. Das ist einfach auch das Verhältnis vom Rauchigen, dass es einfach ausbalanciert ist. Aber es ist total Geschmackssache. Ich habe schon erlebt, dass Leute zu mir gesagt haben, boah, das Italienische, boah, das Englische, boah, das Spanische. Und von dem her bin ich fein damit. Ich bin sehr zufrieden, dass ich verschiedene Sprachen anbieten kann. Das hat für mich einen kulturellen Zweck tatsächlich. Also ich will jetzt nicht irgendwie zeigen, boah, ich kann keine Ahnung, x Sprachen, sondern für mich ist es halt einfach wie ein Schauspiel. Also ich kann halt in verschiedene Charaktere und Rollen schlüpfen damit.
Also das hat auch immer was mit dem Inhalt des Songs zu tun, für welche Sprache du dich entscheidest.
Auf jeden Fall. Also gerade der erste Song Liquid, also meiner EP, der im Februar erschien, den hatte ich tatsächlich zuerst auf Spanisch geplant und habe den dann auch so geschrieben und habe dann gemerkt, boah, irgendwie ist es das nicht. Hab den dann auf Englisch umgeschrieben und dann hat's geflowt. Dementsprechend, ja, also es ist schon mega individuell, welcher Text auf welche Sprache, zu welcher Melodie. Das fühlt man einfach, ob es jetzt nun passt oder nicht. Genau.
Was inspiriert dich zu einem Song? Sind das persönliche Erlebnisse?
Tatsächlich sind's schon sehr persönliche Erlebnisse. Also gerade die EP ist schon so ein kleiner Meilenstein auch für mein Leben generell, weil ich einfach Dinge dokumentiert habe, die schwierig sind oder schwierig waren in meinem Leben. Gerade letztes Jahr eine sehr schwere Zeit in meinem Leben gehabt, wo dann auch Inspiration kam zu schreiben und zu verarbeiten. Ansonsten inspirieren mich einfach die Reisen, die ich unternehme. Also ich war letztes Jahr längere Zeit auf Sizilien, in Andalusien und habe dort längere Zeit verbracht. Ich versuche schon immer ein bisschen in Rätseln zu sprechen, also gerade bei Songtexten, dass es nicht zu explizit wird, weil jede Person was anderes interpretiert. Aber im Endeffekt geht's schon um das Leben, um die Liebe, um Kindheit, um Missbrauch und um den Tod. Das sind die Themen, die mich bewegen und über die ich dann dementsprechend singe. Also Nino, der Song, der zuletzt erschien, der handelt um die Kindheit. Also da geht's darum, dass das innere Kind immer noch in uns ist. Also in Anbetracht auf unsere Kindheit denken wir, ja, das war's, das ist vergangen, das ist passé, so als ob da irgendwas gestorben wäre oder so, so als ob das Kind gar nicht mehr da wäre. Meine Realität sieht da ganz anders aus. Also ich finde, dass das nicht weg ist und dass es das auch niemals weg war. Wir müssen das halt einfach zulassen, auch Kind zu sein. Und da gibt's so viele Beispiele. Ich meine, ich lebe in Stuttgart, es ist eine schnelle Stadt und so verstehe ich. Jeder hat sein Zeug zu tun, jeder hat seine Termine. Aber wann sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Obwohl wir irgendwas vorhatten, wenn uns irgendwas gefallen hat. Du läufst die Straße runter und da ist irgendetwas. Ob es nun ein Gebäude ist, was eine besonders schöne Verzierung hat oder irgendwas Absurdes. Und dass du dann wirklich 2 Minuten, ich meine, ich spreche von 2 Minuten, stehen bleibst, dir das anguckst, interessiert bist, neugierig bist, das kommt nicht so oft vor, weil es muss ja weitergehen, weiter.
Mm.
Und um das nochmal aufzufangen, habe ich Nino geschrieben.
Das ist total schön, wie du das beschreibst, weil ich das auch so empfinde. Zumal weil ich ja aus dem Theater komme, da verlernt man ja das Spielen nicht. Also nicht im Sinne von, dass man irgendwie immer albern ist und immer irgendwelche Blödsinn macht, sondern wirklich das Spielen, das Dinge in die Hand nehmen, fühlen, schmecken, riechen, im Moment sein, Dinge ausprobieren, neugierig sein, sich wundern. Das ist so Spielen und das verlernt man halt im Theater eher weniger, weil das braucht man da halt dauernd. Und ich war jetzt vor kurzem bei einem Theaterfestival und da ging es also ganz viel um Kinder- und Jugendtheater und sowas. Und da hatten wir auch in unserem Fachaustauschgedöns haben wir eine Übung dazu gemacht über dieses, wie man ins Spielen wiederkommt. Es war total schön, weil das wirklich so von 0 auf 100 ging. Und dann war es völlig egal, wie alt man wirklich ist und ob die Knochen schon knacken. Man spielt dann wieder. Da kommt das innere Kind dann durch, ja.
Also da gebe ich dir voll recht und ich find's mega schön, dass du aus der Theaterszene das Ganze kennst und auch nie verlernt hast. Wir, also unsere Generation, meine Generation, ich bin ja so mit analog und digital aufgewachsen. Es ist schon schwierig und ich würde lügen, wenn ich da nicht auch mit drinstecken würde, dass das ja. Handy ziemlich präsent ist. Wäre gelogen. Also jetzt mal ganz abgesehen von Musik, das natürlich, da hast du Bildschirmzeit, da musst du Connections machen, dies und das und jenes. Aber mal ganz abgesehen von wirklich sinnlosem Zeitgebrauch am Handy, ich würde wirklich lügen, wenn ich nicht einer von den Personen wäre. Und jeder Moment ohne ist einfach nur schön. Wir sind gerade dabei, das etwas zu verlernen, aber ich muss sagen, ich glaube, es gibt genug Leute, die sich dagegen stellen. Und das macht mich ziemlich happy.
Ja, ich habe auch das Gefühl, ich glaube, das ist so ein allgemeiner Wunsch danach, wieder ein bisschen wegzukommen von diesen ganzen Bildschirmen und To-Do-Listen und Leistungen, die wir so jeden Tag erbringen müssen, hinzu, lass uns in die Sonne gehen und spazieren. Ja.
Ja. Habe ich definitiv auch das Gefühl und ich habe auch das Glück, dass ich in einem ziemlich lustigen Freundeskreis bin. Also niemand von uns macht irgendwie Theater oder so, aber keine Ahnung, es kann dann halt auch mal sein, dass 4 unter 30-Jährige dann auf einmal Improvisationstheater spielen im Wohnzimmer und sagen, ja, und dann halt einfach Samstagabend oder wann auch immer gut angeheitert, muss man nicht sagen, aber sag ich halt, finde ich trotzdem cool, dass man dann irgendwie sagt, ja, 1978, Diskothek in Bochum, wie stehst du an der Bar und wie tanzt du? Irgendwelche Situationskomiken vorspielen. Ich finde auch, dass da unsere Kreativität ziemlich ausgeprägt ist und es macht sehr, sehr Spaß. Das hilft auf jeden Fall dabei, dieses Handy links liegen zu lassen.
Ja. Ich wollte noch mal kurz drauf zurückkommen, dass du meintest, Liquid ist ja eher traurig vom Inhalt her, vom Text her. Du hast aber auch irgendwo mal erzählt, dass es dir wichtig ist, dass dieses Lied dann nicht nur einseitig traurig ist, sondern dass du es versuchst, mit irgendwie positiven oder dynamischen Elementen zu verbinden.
Tatsächlich, also quasi Melodik, am Anfang kommt ja ein Klavier und es ist ziemlich lebhaft, geht dann in einen Pre-Chorus, der ebenfalls lebhaft ist und geht dann erst in den Refrain, der ziemlich balladig gestaltet wurde. Es fadet auch aus mit einer Orgel, also mit einem Orgel-Solo. Das heißt, so an sich, wenn man das Instrumental jetzt so hören würde, ohne Text und ohne Stimme, dann könnte man auch davon ausgehen, dass da jetzt von, weiß nicht, Friede, Freude, Eierkuchen und alles cool gesungen wird. In Wahrheit ist es schon ziemlich brutal. Also wer den Text sich mal wirklich anhört, der merkt schon, dass da was Düsteres dahinter steckt.
Mhm.
Wer mich persönlich kennt und weiß, wie es mir ging zu der damaligen Zeit, also da habe ich auch schon Nachrichten bekommen, so von Leuten, die einfach wussten, was gerade bei mir abgeht. dass es sie schon getroffen hat, was ich da geschrieben habe. Also teilweise habe ich da halt natürlich alles metaphorisch gemeint, aber dying slowly im Meer, also im Ozean, ein langsames Sterben im Ozean. Und da kamen dann natürlich schon auch Rückfragen, also gerade zum Beispiel meine Mom. Mhm. Es geht eher um das damalige Erdrückungsgefühl, was ich gespürt habe. Und ich habe das einfach so zum Ausdruck gebracht, weil ich in Spanien war. Das heißt, es war in Spanien, ich war dann natürlich auch im Meer, aber nicht glücklich. Und das ist halt total untypisch, weil im Meer oder am Meer bin ich eigentlich maximal glücklich. Und da war es halt einfach nicht so. Daher war es naheliegend, den Ozean als Metapher zu nehmen für ein langsames Sterben. Mhm. Genau, und so habe ich dann versucht, das zu verbinden. Das heißt, das extrem Düstere am Text mit was Dynamischem, weil es ist ja auch dann vorbei gewesen. Das Kapitel ist beendet, der Song ist fertig geschrieben und dann passt es ganz gut, dass es auch so fröhlich ausfadet. Mit Orgel-Solo und als Start meiner EP. Das Schöne ist, dass mit Nino, der Song, der sich um die Kindheit dreht, dass damit ja auch ein ganz neues Kapitel entsteht in meiner Reflexion, in meiner Lebensreflexion sozusagen. Es geht um die Kindheit, es geht nicht mehr um die düstere Zeit. Mhm.
Ja, schön, vielen Dank fürs Teilen. Wie nimmst du denn deine Songs auf? Hast du ein Studio? Kennst du ein Studio, wo du da hingehst?
Ich gehe zum Yoshi. Das ist der. Das ist ja klar. Das ist der Multi-Instrumentalist der Band. Der hat zu Hause das nötige Equipment, um den Mix zu machen. Das heißt, also mit der Idee bin ich dann zu Yoshi. Der hat dann viele Instrumente eingespielt. Alessandro, mein Bruder, hat dann zum Beispiel auch das Klavier eingespielt dort. Und er schaut dann, was noch alles drin ist, instrumental. Das bedeutet, der Bass, die Gitarren, die Drums, wird dann alles dort vor Ort gemacht. Wenn das Gerüst steht, dann bin ich bei Valentin Bauer, ein Produzent aus Reutlingen, und nehme dann dort die Vocals auf, weil ich persönlich finde, dass der Valentin da einen sehr, sehr guten Job leistet. Und deswegen habe ich gesagt, okay, die Vocals würde ich gern bei Valle aufnehmen.
Das heißt, man muss die richtigen Leute kennen.
Glück haben, Freundschaften knüpfen, geben und nehmen. Also gerade hier jetzt in der Musikerszene einfach zu sagen, okay, hey, ich leihe dir was aus und du leihst mir mal was aus, ist, glaube ich, wirklich das A und O am Anfang. Mhm. Und zu sagen, hey, der Yoshi hilft mir jetzt, der Valle hilft mir jetzt, mein Bruder hilft mir, der Leon, die sind alle mit am Start, und das ist natürlich schon ein besonderes Geschenk. Und es wird natürlich nicht gehen, wenn gewisse Leute nicht sagen würden, ja, wir glauben an das Projekt.
Dein Fokus liegt aber trotzdem eher auf Live-Auftritten als jetzt diese ganze Aufnahmegeschichte oder Musikvideos.
Also es ist alles schön und gut und es tut auch wirklich gut, sich zu verwirklichen und zu schreiben, aber wenn man halt gerade frisch wieder von null angefangen hat, dann kann man nicht erwarten, dass man von irgendwelchen Streaming-Zahlen lebt. Ja. Das ist total unrealistisch, zumal wer sich ein bisschen auskennt, weiß, wie schwierig es ist und welche Zahlen man erreichen muss, um davon zu leben.
Ja.
Genau. Da das noch nicht der Fall ist, liegt mein Fokus definitiv auf Live-Auftritten, was aber auch total cool ist, weil live ist live und live ist real. Um jetzt mal wirklich von der Leidenschaft wegzugehen, was natürlich das Schönste ist, live aufzutreten. Aber wenn man jetzt mal wirklich Tacheles spricht und über Geld, dann ist wirklich live das Einzige, was einem das Überleben überhaupt sichert. Also ja. wenn du spielst, dann kriegst du was. Egal, ob es jetzt wenig ist, egal, ob es jetzt mal mehr oder weniger ist, aber das zahlt nachher deine Miete. Und nicht, ob du 12 Likes mehr hast auf deinen Beitrag oder 40 Streams mehr auf deinen Song hast. Ja. Klar, im Gesamten ist es schön, wenn alles funktioniert, keine Frage. Aber jetzt am Anfang Live-Auftritte, darauf liegt definitiv der Fokus.
Und wo trittst du so auf?
Querbeet, also natürlich gibt es immer noch die privaten Veranstaltungen. Öffentlich ist es dann so, dass es mal am Schlossplatz ist in Stuttgart, also mein Schlossplatz beispielsweise. Dann gibt es beispielsweise die Kirbe in Ehingen, da bin ich mit dabei als Headliner sozusagen. Es sind noch kleinere Feste bis größere Feste, also querbeet, dann auf eigenen Konzerten, in Szenen, Cafés oder Bars, thematische Abende in Bars wie mediterrane Abende, gehört alles mit dazu. Es gibt auch eine kleine Tour durch die Schweiz, bislang mit zwei Terminen, also in einer Woche. Da schaue ich gerade, dass da noch ein paar Termine mehr dazu kommen. Das
Das ist
heißt,
ja aber
eine
auch
Woche in die
schön,
Schweiz.
ja.
Ja, das ist sehr, sehr schön im Wallis. Das hatte ich davor noch nie gehört, aber da freue ich mich sehr drauf, in einem Kulturhaus zu spielen und auf einem Markt. Und wenn dann noch ein oder zwei Geschichten dazukommen, dann ist es super, super schön. Und dann habe ich tatsächlich meine allererste Auslands, in Anführungszeichen, Tournee.
Ja, das ist voll gut. Machst du also auch selber Akquise? Also du bewirbst dich oder versuchst eben Kontakte aufzunehmen zu Veranstaltern?
Also da führt kein Weg dran vorbei. Also jetzt gerade am Anfang ist es schon sehr, sehr erforderlich, selber auf die Leute zuzugehen. Ich meine, wer soll denn auf mich zugehen? So, also klar, es gibt natürlich Anfragen, darüber freue ich mich auch sehr, aber das wäre jetzt auch gelogen zu sagen, dass ich so viele Anfragen habe, dass ich nichts mehr selber machen muss. Das heißt, ich habe schon wirklich einen Arsch voll E-Mails geschrieben. Also das
Wo wir
ist
wieder beim Thema wären, am Bildschirm sitzen, ne?
total. Also ich weiß nicht, so eine Marketingregel ist, glaube ich, von 110 Interessentinnen und eine Person oder ein Kontakt, der dich dann nachher bucht. Okay, das heißt 110 und dann 1. Das klingt ja schon mal ziemlich heftig. Und das ist natürlich der Optimalfall. Das bedeutet, wenn man 500 E-Mails rausschickt und das ist so viel Arbeit und auch nicht nur Copy-Paste, dann kann es halt sein, dass du mit fünf, ja, dass du halt nachher vielleicht fünf interessante Sachen hast. Preiskategorien von null bis wenig bis ganz okay. Und es ist auf jeden Fall, es ist natürlich ziemlich hart, aber ich will das schon annehmen. Also die Akquise. Und ich sag mal, im Dezember, als ich noch relativ am Anfang der Organisation stand, da hatte ich schon echt ein bisschen Angst. Also da waren verdammt wenig Auftritte drin. Ich habe mir alles zusammengerechnet, wie ich hinkomme mit Miete und Essen und Leben. Und ich dachte, wow, das wird wirklich, wirklich hart. Und ja, ein paar Monate später sage ich, es wird immer noch hart oder es ist hart, aber es multipliziert sich. Das heißt, es geht voran, es kommt immer mehr. Und ich denke, sobald dann die Auftritte so ab Mai so richtig anfangen, dass sich dann halt meistens die Dinge auch wieder weiter multiplizieren werden. Also du spielst irgendwo und kommst vielleicht mit einem neuen Auftrag nach Hause. Das ist der Optimalfall.
Man braucht einen unglaublich langen Atem. Wir sind so schnelllebig geworden und so ungeduldig und erwarten so den großen Durchbruch über Nacht. Aber die Wahrheit ist, man braucht einfach ganz viel Geduld und Durchhaltevermögen. Ja, also ich kenne das auch alles aus der Theaterwelt. Da läuft es ganz genauso ab, wenn man in der freien Szene arbeitet und versucht, mit Produktionen an kleinere Theaterhäuser zu kommen oder zu Veranstaltern. Man schreibt E-Mails, 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 E-Mails.
Ja.
Man kriegt dann immer mal wieder zurück, ah, interessant, ja, wir melden uns. Und dann schreibt man noch mal eine E-Mail, gell, sie wollten doch. Und ja,
Ja.
man muss echt dranbleiben. Aber je öfter man
Tatsächlich.
auftritt, genau, desto mehr multipliziert es sich, ja.
Ja, also ja, dann weißt du ja ganz genau, von was ich spreche.
Ja. Ja.
Es sind dann halt, ich finde halt, also was halt mich manchmal daran, ich möchte nicht sagen belastet, aber ich sag mal ärgert ist, dass halt viel Kreativzeit verloren geht mit Zeit am Laptop so.
Ja.
Ah, das ist halt, oh, da denke ich mir halt manchmal, okay, fuck, ich hätte jetzt vielleicht nur einen Song machen können. Stattdessen, Ja, habe ich halt jetzt, keine Ahnung, 200 E-Mails geschrieben und 2,5 Leute melden sich danach bei mir und ein halber Mensch hat Interesse. Und es ist okay. Also ich geh da schon gerne durch, aber ich muss schon sagen, ich bin froh, wenn sich das alles mal etabliert hat. Und was ich auch wichtig finde, ist, das Glück muss man auch herausfordern. Ich denke nicht, dass es einfach so vor der Tür steht, vielleicht bei der einen oder anderen Person schon. Aber ich glaube, wenn man sich so ein paar Charaktere anschaut, so im Verlauf der Geschichte, sind schon Menschen, die sehr zielstrebig dran geblieben sind und sich nicht entmutigen haben lassen. Ich habe da eine tolle Motivation bekommen vor ein paar Monaten, als ich Akquise gemacht habe. Da habe ich mich gemeldet bei einem Gastronomen, muss jetzt keinen Namen erwähnen, spielt keine Rolle, habe mich vorgestellt und hab halt erzählt, wer ich bin und was ich so tue und habe gesagt, hey, und wegen Geld, gar kein Problem. Also wenn es euch gefällt, dann können wir ja drüber reden. Also wirklich von null. Und da hat der gute Herr hat mich ausgelacht. Also wirklich, der hat mich am Telefon ausgelacht und hat aufgelegt. Und dann
Was?
dachte, ja, der hat gelacht und hat aufgelegt. Und so mittendrin hat er angefangen zu lachen, hat aufgelegt. Und dann dachte ich so, hä, irgendwas hat jetzt nicht gepasst. Keine Ahnung, die Verbindung oder so, habe ich nochmal angerufen. Und da hat er immer noch gelacht und hat wieder aufgelegt. Und dann saß ich kurz, ja, und dann saß ich ganz kurz an meinem Schreibtisch und es war so im November letztes Jahr. Das heißt, da war ich halt noch ganz, ganz frisch. Also da war ich ganz am Anfang. Da war noch gar nichts sicher. Und dann bin ich halt kurz da gesessen und habe mich umgeguckt und war ganz kurz einen Moment entmutigt. Also wirklich nur einen Moment. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt erst recht. Also dann
Ja.
dachte ich mir, okay, du so und so, jetzt zeige ich es dir und mir vor allem selbst auch.
Das ist aber auch einfach unprofessionell von dem. Also so geht man nicht mit Menschen
Ja,
um. Vor allem
einfach
nicht in einem
sagen.
Arbeitsverhältnis. Also das geht ja gar nicht. Ja,
Ja,
ja.
einfach sagen, hey, gerade kein Bedarf, kein Interesse,
Genau.
dann sagt ja auch niemand was. Aber es zeigt halt auch, dass man mega das dicke Fell dafür braucht, um das zu tun, egal ob das jetzt Musiker ist oder so wie du im Theater, du brauchst mega das dicke Fell und das wird, glaub, total unterschätzt, gerade bei der Preisbildung oder so, ich weiß nicht. Man wird schon auch öfters mal versucht abzuspeisen, also man wird oft abgespeist oder so, oder man versucht's, aber es steckt schon sehr, sehr viel Arbeit dahinter und es ist dann immer schön, wenn man in Kontakt mit Leuten kommt, die das dann alles sehen und auch schätzen.
Und ja, wie du sagst, ganz viel unsichtbare Arbeit. Ein Künstler macht so viel, was nicht Kunst ist und muss auch so viel leisten können, was gar nicht Kunst ist und was er vielleicht auch nie wirklich gelernt hat. Diese ganze Buchhaltung macht mich bis heute immer total kirre, weil ich das nicht gelernt habe, aber ich muss es trotzdem können als Selbstständige. Und das andere ist so dieses Kunstverständnis, Kunstkultur, weil das ist ja auch immer das, wo als erstes gespart wird, weil wir das ja nicht brauchen, sagt die Politik, sagt die Gesellschaft.
Ja.
Und es ist so wichtig, dass man immer wieder daran glaubt, was wir hier tun, ist wichtig. Das ist einfach so. Also
Ja.
gerade jetzt ist es wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die Konzerte geben, die Leuten Musik geben, die ihnen eine Möglichkeit geben, abzuschalten, auf neue Gedanken zu kommen, inspiriert zu werden, sich vielleicht auch einfach nur abzulenken. Das ist unglaublich wichtig, um uns alle irgendwie zusammenzuhalten, damit wir nicht alle einfach völlig wahnsinnig werden in dieser Welt.
Ja.
Und ja, und da wünsche ich mir auch immer, dass es mehr Menschen gibt, die nicht einfach nur sagen, ja, du machst es ja zum Spaß, gell? Ach so, du willst dafür auch Geld, dann nicht. Ja, es ist ein Job, das ist eine ganz ernstzunehmende Arbeit, die wir da tun.
Ja,
So,
total.
das war jetzt mein Plädoyer für heute.
Das finde ich, das
So.
unterstütze ich voll, dein Plädoyer. Also
Ja.
war fast schon
Ah, sehr gut.
Gänsehaut-Plädoyer. Nee, tatsächlich. Also freut mich, dass du das natürlich auch so siehst. Es wäre schon komisch, wenn du es anders sehen würdest oder wenn es irgendjemand aus unserer Szene anders sehen würde. du gehst ja auch beflügelt aus dem Theater raus. Also ich meine jetzt so als Zuschauer, ja. Also wenn jetzt ich irgendwie irgendein Theaterstück bin, ganz egal was es ist und selbst wenn es etwas ist, was jetzt nicht unbedingt mein Interesse ist, also wenn es jetzt ein ganz anderer Stil ist oder, also ich gehe immer beflügelt raus, weil ich, also und inspiriert natürlich und ich finde das Wahnsinn. Ich war letztes Jahr mit meinem Bruder in London auch und wir haben uns da auch Musical angeschaut, Zurück in die Zukunft tatsächlich.
Und als Musical? Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt, das ist ja abgefahren.
Und genau das dachte ich auch. Oder wir. Und wir dachten auch, also wir waren bei Mamma Mia und dachten, okay, hey, voll geil, Mamma Mia, wir kennen die Musik von unseren Eltern, die waren früher im Musical, wir kennen ABBA, wir mögen ABBA, so, everybody loves ABBA, so, und auf jeden Fall, auf jeden Fall haben wir danach gedacht, wow, das war so geil, wir schauen mal, was es noch so gibt. Wir hatten noch einen Tag in London und haben dann gesehen, Zurück in die Zukunft, ja, wie geht denn das? Ja. Also genau so, hä, was, wie, Zurück in die Zukunft, das kann doch gar nicht sein. Und der Rest der Geschichte ist, um es abzukürzen, es war das geilste Musical, was wir jemals gesehen haben.
Ich habe gerade lauter alberne Bilder im Kopf, wie die um den DeLorean tanzen oder dann, oh Schreck, der Blitz, er kommt oder so irgendwas, aber ja, okay.
Also es war Wahnsinn. Ich dachte halt davor, ja, wie machen die das Bühnenbild? Wie machen die das mit dem DeLorean? Wie machen die das mit dem Blitz? Wie machen die das schauspielerisch überhaupt? Also und es war genial. Es war einfach genial. Und also ich meine, das ist jetzt schon ein halbes Jahr her und ich schwärme immer noch davon.
Ja.
Das heißt, was hat diese Kunst für einen Wert? Für mich persönlich ist es schon so zu sagen, wenn ich irgendwann mal fertig bin mit meinem Leben, wenn es irgendwann mal zu Ende geht, dass ich genau solche Momente in meinem Leben auch sammeln möchte.
Absolut.
Also diese Kunst und diese Kultur, die erfüllt mich so krass, dass das gibt mir ein sehr erfüllendes Lebensgefühl. Und ich denke, dass es wirklich bei ganz, ganz vielen anderen Menschen auch so ist und daher ein sehr, sehr wichtiger Zweig unserer Gesellschaft ist und natürlich noch mehr Beachtung verdient hat.
Jetzt habe ich Gänsehaut, siehst du? Toll.
Vielen Dank.
Ja. Ich habe gesehen, es gibt jetzt bald T-Shirts von dir.
ja, wow, damit schneidest du einen Punkt an, mit dem ich mich echt noch beschäftigen darf.
Oh.
Tatsächlich, okay. Also nee, klar, die T-Shirts sind designed. Ich will natürlich kleine Brötchen backen und erstmal herausfinden, ob die Community so Lust darauf hat. Also die Leute, die mir so folgen und die meine Musik hören, das wird schon immer mehr gerade. Also da habe ich schon das Gefühl, dass sich da gerade was tut. Und klar, ich würde es dann auf jeden Fall bei Auftritten anbieten wollen. Und ich denke, dass ich so langsam aber sicher mal schauen möchte, wie viele Leute haben daran Interesse, wie viele T-Shirts möchte ich mal drucken. Und klar, das wäre natürlich schon eine besondere Ehre, wenn jetzt irgendwelche Leute so mein T-Shirt tragen oder halt mich damit unterstützen. Ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, boah, das gefällt mir gar nicht, aber weißt du was? Ich find's gut, was du tust hier. Das ist mein Beitrag für dich, für deine Sache und das tut dann schon richtig gut.
Ja, im Moment ist es so, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, dass man auf deiner Webseite eben einen Button klicken kann, ob man Interesse hätte, so ein T-Shirt zu erwerben. Einfach nur das, ne? Also man kann noch nichts kaufen. Man kann eben nur zwei verschiedene farbige T-Shirts mal sehen mit dem Logo drauf und dann eben sagen, möchte man so eins. Und da bist du jetzt gerade, ne? Also du erörterst gerade, ob es sich lohnt, solche T-Shirts zu drucken.
Genau, also wenn die Aufnahme erscheint, dann kann es gut sein, dass ich da schon einen Post bei Insta gemacht habe, wie ich dann die zwei T-Shirts trage und dann halt einfach nochmal aktiver eine Werbung dafür gestalte, weil bislang lief das halt so nebenher und jetzt kommen ja dann die ersten Songs, also die ersten Songs sind schon draußen und weitere Folgen, da kann dann schon mehr Interesse bestehen und da gehe ich dann auch aktiver in die Werbung rein. Klar, ich würde mich gerne entfalten, ob das jetzt mit eigenen T-Shirts sind, mit Projekten, Ich bin jetzt zum Beispiel, habe in den Chor reingeschnuppert letzte Woche, weil es mich einfach total interessiert hat, mal in einem Chor zu singen. Ja, deswegen versuche ich gerade nach allem zu catchen, was irgendwie cool ist, was mir Bock macht. Und da gehören die T-Shirts natürlich mit dazu.
Wichtige Frage, wann erscheint denn die EP?
Ganz wichtig ist, dass ich habe mir früher immer viel zu viel Kopf gemacht um Daten, um Richtigkeit, um Struktur und Konzeption. Daher habe ich jetzt die einzige Antwort, die vielleicht auf viele nicht so freundlich wirkt, aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wann die EP erscheint, weil ich nach und nach die Songs rausbringe und noch schauen muss, wie das so läuft und wie ich mir das vorstelle. Es gibt ein Intro auf der EP, kann ich sagen. Es gibt ein Outro auf der EP und es gibt dann noch weitere Songs auf der EP. Wann genau das rauskommt, ist noch nicht sicher. Wenn ich jetzt schätzen müsste, dann wäre es im Juni.
Ah, oh, okay, das ist schon relativ bald.
Genau. Danach will ich natürlich auch weiter Songs machen und da arbeite ich gerade schon mit meinem Bruder dran. Der hat mir jetzt, gestern hat er mir was Feines geschickt auf dem Klavier, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und dann heißt es natürlich Texten und daran arbeiten, sodass es nach der EP weitergeht.
Also die EP ist dann draußen, wenn sie fertig ist, ganz einfach.
wunderbar zusammengefasst. Tatsächlich ist es genau so, weil niemand macht mir irgendwie den Stress. Ich mache das ja alles in meiner eigenen Verantwortung. Und es gibt keine Person, die sagt, hey, guck mal auf die Uhr, so und
ja,
so, das
genau.
Muss draußen sein. Klar ist es erstrebenswert, irgendwann mal auf einen Schlag ein ganzes Album rauszubringen, auf einen Schlag eine EP rauszubringen. Aber zu sagen, ich bringe jetzt nach und nach die Songs der EP raus und am Ende gibt's dann nochmal ein paar Zusatztracks oder Intro-Outro auf der EP, das ist gerade besser, damit ich halt einfach besser reinstarten kann. So. Mhm. Und dass sich das die Community einfach daran gewöhnt, da kommt jetzt einmal im Monat oder alle anderthalb Monate kommt eine neue Single raus. Und wenn sich die Community das Ganze aneignet und sagt, okay, hey, cool, der macht regelmäßig Musik, dann kann es auch gut sein, dass sie sagen, ja, jetzt höre ich mir mal die ganze EP an und zwar von Anfang bis Ende.
Du hast gerade schon Instagram erwähnt. Ich setze deine Links in die Shownotes dieser Folge, da kann man gerne mal reinschauen. Also eben Instagram, YouTube hast du, da kann man auch Musikvideos schon sehen oder so kleine Shorts, wo man dich auch mit deinem Bruder zusammen sieht. Und Facebook habe ich noch gefunden und deine Webseite natürlich, die ich übrigens sehr schön finde, wollte ich mal feedbacken, weil ich die sehr schön übersichtlich gestaltet finde. Und man sehr schnell weiß, wo was ist und nicht so viel mit Text zugeballert wird. Also es gibt manchmal so Webseiten, wo sich die Leute so verkünsteln und dann hier noch ein Text zu dem Thema und dann und denkst so, ah, das liest sich doch niemand jemals durch. Ja. Ja, ich will doch einfach mal nur kurz einen Eindruck von einer Person kriegen und ich finde, das ist auf deiner Webseite echt schön gemacht.
Wow, das freut mich tatsächlich extrem zu hören. Dann schlafe ich heute Nacht besser.
Ist das ein schwieriges Thema, Webseite?
Nee, gar nicht. Es ist gar kein schwieriges Thema. Also mir haben halt Leute schon gesagt, so, hä, wofür brauchst du eine Homepage? So, wofür zahlst du jetzt irgendeine Domain für irgendeine Homepage? Heutzutage geht doch eh alles über Insta. Weiß nicht, mir ist es wichtig, da noch was Persönliches, klar, nicht so viel Text, aber da halt kurz was Persönliches zu schreiben, um es halt angenehm zu gestalten. Also wie gesagt, ich nehme auch private Gigs entgegen und die Leute sollen sich einfach wohlfühlen und ein gutes Bild von mir haben. Und ja, Leni, also wenn du das sagst, dann bin ich mega happy damit.
Du hast einen Stempel jetzt hin, ja.
Voll.
Leni approved.
Yeah.
Ich hatte es aber gerade vor kurzem erst mit einer Künstlerin hier im Podcast davon, dass ja Instagram auch immer was Fremdbestimmtes ist. Wer weiß, wann uns dieser ganze Kram um die Ohren fliegt und dann ist deine Visitenkarte auf Instagram auch einfach futsch. Dann ist es erst recht gut, wenn du eine Webseite hast, wo nochmal alles in ein paar Sätzen zusammengefasst ist. So, das mache ich mit ein paar Weiterverlinkungen und sowas. Also ich habe das auch. Ich finde das sehr sinnvoll. Haben wir jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen, was du unbedingt hier erwähnen wolltest und wir noch nicht erwähnt haben?
Also ich kann dazu sagen, ich veröffentliche, also meine Auftrittsdaten sind veröffentlicht. Ich bin hauptsächlich in Baden-Württemberg, mal in Nordrhein-Westfalen, wie gesagt in der Schweiz, mal in Österreich. Also das heißt, wenn es jetzt irgendwelche lieben Menschen gibt, die davon erfahren würden, wollen, dann findet ihr das auf jeden Fall auf meinen Seiten, egal ob das jetzt Insta ist oder die besagte Homepage. Und ich würde mich natürlich mega freuen, ganz liebe Menschen zu sehen und dabei zu haben. Es kommen immer mehr Sachen dazu. Die Gigs gehen jetzt bis Oktober und dann wird neu geplant. Und ich freue mich, dass ich ab Oktober meinen alten Job mit meinem neuen Job auch verbinden kann. Ich bin ja Heilerziehungspfleger und werde dann ein Projekt übernehmen, ein Sing-Along-Projekt mit Menschen mit und ohne Behinderung.
Die dann mit dir singen quasi, beziehungsweise du singst mit denen?
Genau, also ich werde dann mit den Menschen singen, also das heißt mit einem Beamer den Text an die Wand projizieren und sozusagen als Chor oder Sing-Along-Project. Und es soll sich dann so entwickeln, dass dann praktisch alle Menschen, egal ob jetzt eine Behinderung haben oder nicht, egal welches Alter und so weiter, spielt alles keine Rolle. Hauptsache, die Leute versammeln sich zum gemeinsamen Singen. Und da bin ich ab Oktober. Ich kann jetzt noch keine Details nennen, weil wir gerade noch in der Ausarbeitung sind. Aber das erfüllt mich dann halt auch, dass ich einen neuen Job mit dazu gewonnen habe durchs Musikersein und sozusagen in musikpädagogischer Funktion.
Das ist ja super cool.
Ja, da freue ich mich auch schon besonders drauf. Und ansonsten bin ich jetzt soweit durch. Ich würde mich, also bevor ich das jetzt irgendwie vergesse, ich möchte mich wirklich sehr herzlich bei dir bedanken. Du hast es wirklich toll gemacht. Es war eine sehr, sehr schöne Stunde mit dir.
Oh, danke schön, das freut mich. Du, ich habe aber immer eine letzte Frage, die muss ich dir jetzt auch stellen, ne? So leicht kommst du hier nicht davon.
Ich bin gespannt.
Ich stelle immer am Schluss die Frage, was wünschst du dir?
Gesundheit. Und das war's. Also alles gut, das mit der Musik und so ist natürlich, wär's schön, wenn das alles funktioniert und so, aber es gibt eigentlich nur eine Sache, die relevant ist und das ist Gesundheit und wenn das passt, dann ist alles andere kein Problem.
Das stimmt, ja. Toll. Dann bedanke auch ich mich ganz herzlich, weil ich fand's auch total schön. Und für mich, es fragen mich ja manchmal Menschen, warum ich das hier mache. Und dann sage ich immer wegen so Gesprächen, ne? Weil ich ja eben selber hier so als Künstlerin unterwegs bin und man hat da oft das Gefühl, man kämpft so alleine gegen Windmühlen und dann kommt jemand und spricht Dinge aus, wo man denkt, ja, genau, so ist das auch für mich, ja. Und das finde ich total bereichernd. Deswegen, ich drücke dir echt alle Daumen. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viele tolle Konzerte vor dir und eine tolle Zeit und ja.
Das wünsche ich dir auch.
Und euch da draußen wünsche ich ebenfalls eine tolle Zeit und sage herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr findet alle Links zu Fabio Lentini und zum Backstage-Podcast in den Shownotes dieser Folge. Ich freue mich immer über Feedback, also schreibt mir gerne auf dem Blog, bei Instagram, Mastodon oder per E-Mail an backstagepodcast@gmx.de. Ihr könnt euch auch gerne melden, wenn ihr selbst mal zu Gast im Backstage-Podcast sein möchtet. Bis bald, habt eine gute Zeit. Tschüss. Nunca dejes atrás.